DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir begeben uns heute unters Meer in den Seikan-Tunnel in Japan. Ein gigantisches Bauwerk und seit fast 30 Jahren in Betrieb. Und wir gehen unter die Erde, in die größten Forschungslabore der Welt. Sie liegen in Italien. Der Seikan-Tunnel in Japan ist fast schon ein Weltwunder, denn an diesem Bauwerk ist vieles sensationell. Zunächst einmal seine Länge, 53,85 Kilometer, davon 23,3 Kilometer unter dem Meer. Nur der Eurotunnel kann da mithalten, denn er hat einen etwas längeren Abschnitt, der sich unter der Meeresoberfläche befindet. Aber als der Bau des Eurotunnels im September 1988 gerade mal begonnen hatte, war der Seikan-Tunnel schon ein halbes Jahr in Betrieb. Er war damals unangefochten der längste Tunnel der Welt und schlägt auch heute noch etliche Rekorde. Dazu jetzt mehr von Jürgen Hanefeld. In seinem Bericht fasst er die wichtigsten Stationen des giganten Seikan-Tunnel zusammen.
Unheimlich ist es schon, mit einer Elektrobahn in schrägem Winkel in die Tiefe zu rattern. 780 Meter in 7 Minuten. Erst 140 Meter unter dem Meeresspiegel kommt das Gefährt zum Halt. Eine Markierung an der Wand zeigt an, wo sich oben Land und Wasser treffen und wo hier unten die Strecke unter dem Meeresboden beginnt. Rinnsale bahnen sich ihren Weg durch den Fels in die Betonröhre. Wie gesagt, unheimlich ist es schon. Koji Kudo leitet das Museum, das über dem Zugangsschacht errichtet wurde. Gleich zu Beginn beantwortet er die am häufigsten gestellte Frage: Ist der Seikan-Tunnel denn noch immer der längste, der unter Meeresboden entlang führt? Ja und nein. Vom Eingang bis zum Ausgang ist der Seikan-Tunnel weiterhin der längste unterseeische Tunnel der Welt. Etwa 3 Meter länger als der Eurotunnel zwischen England und Frankreich. Aber wenn Sie allein den Teil nehmen, der unter dem Meeresboden läuft, da ist der Seikan mit 23,3 Kilometern deutlich kürzer. Der wesentliche Unterschied ist aber nicht die Länge, sondern das Gestein. Japan ist eigentlich überhaupt nicht zum Tunnelbau geeignet. Weich wie Butter sei der Meeresboden zwischen den Hauptinseln Honshu, wo auch Tokio liegt, und dem nördlich gelegenen Hokkaido. Entsprechend riskant, teuer und aufwendig war das Unternehmen, das am Ende 24 Jahre dauern sollte und an dem die unglaubliche Zahl von 14 Millionen Arbeitern beteiligt war. Einer von ihnen ist der heute 60-jährige Shuichi Hattori. Wir haben in 3 Schichten rund um die Uhr geschuftet, also 24 Stunden am Tag. Mit Hin- und Rückweg hat jeder 10 Stunden unter der Erde verbracht und das über viele Jahre. Aus heutiger Sicht waren die Bedingungen nicht besonders gut. Es war heiß und feucht und von oben regnete es andauernd Salzwasser. Immerhin funktionierte die Belüftung. Ich kann mich nicht erinnern, Angst gehabt zu haben. Mir wurde auch nicht schlecht. Nach der Schicht haben wir immer Sake getrunken. Die erfahrenen Kollegen haben gefachsimpelt. Aber ich war ja erst 22. Ich habe nur mitgetrunken. Japanische Bescheidenheit. Hattori ist ein bekannter Mann. Der Ingenieur und Doktor der Geologie ist hoch aufgestiegen in der Hierarchie der japanischen Eisenbahn und gilt bis heute als der wichtigste Experte für Tunnelbau in Japan. Er hat viel erlebt. Immer wenn wir ein Stück weitergraben wollten, mussten wir zuerst in die vor uns liegenden 60 bis 80 Meter der Felswand Dutzende kleiner Löcher bohren. In diese Löcher wurde eine Mischung aus Zementmilch und Natriumsilikat gespritzt, sogenanntem Wasserglas, um die weichen Stellen im Gestein zu stabilisieren. Diese Einspritzarbeit hat unendlich viel Zeit und Geld verschlungen. Aber das war nötig, denn an der tiefsten Stelle des unterseeischen Tunnels waren die Felsen so weich wie Sand. Man brauchte keinen Bohrer, eine Schaufel reichte vollkommen aus. Denn es handelt sich um sehr junge Erdschichten, bis maximal 20 Millionen Jahre alt. In Europa sind sie 60 bis 100 Millionen Jahre alt. Je jünger die Erdschicht, desto weicher das Gestein. Viermal in der Geschichte des Seikan-Tunnels kam es zu schweren Wassereinbrüchen. Einmal 1976 schossen 85 Tonnen pro Minute in das Bauwerk. Doch nicht dadurch sind Arbeiter ums Leben gekommen. Es waren Verkehrsunfälle im Tunnel, bei denen 34 Menschen starben und mehr als 700 verletzt wurden. Der ehemalige Bauleiter Toyoji Otani erinnert sich. Bei jeder Beisetzungsfeier habe ich den Verstorbenen versprochen, dass wir sie auf jeden Fall nach Hokkaido mitnehmen. Dieses Gefühl war immer da. Und als dann der Durchbruch geschafft war, habe ich den verstorbenen Kollegen zugerufen: Hey, das ist der Weg nach Hokkaido. Wir sind da. Vor dem Bau des Tunnels waren viel mehr Menschen auf dem Weg von und nach Hokkaido ums Leben gekommen. Allein im Laufe der 1950er Jahre ertranken Tausende von Passagieren bei Fährunglücken auf der Meeresstraße nach Honshu. Das gab den Anstoß für das kühne Projekt. In der Schublade hatte es schon lange gelegen. Seit den 30er Jahren gab es hochfliegende Pläne. Nicht nur die vier Hauptinseln Japans sollten durch Tunnel miteinander verbunden werden, auch die damaligen Kolonien Korea und Manchukuo in China. Ein Netz aus unterseeischen Eisenbahnstrecken hätte es dem Weltreich Japan erlaubt, Güter und Soldaten schnell und fahrplanmäßig von A nach B zu transportieren. Doch bis 1942 wurde nur ein kurzes Tunnelstück im Süden Japans fertiggestellt. Während die feste Anbindung an den asiatischen Kontinent für immer ein imperialer Blütentraum blieb, wurde die längste der interinsularen Strecken, die nach Hokkaido, 1964 tatsächlich in Angriff genommen. Noch Jahrzehnte später schwingt patriotisches Pathos mit, wenn Bauleiter Otani erklärt: Einen normalen Bergtunnel kann ja jeder bohren, aber einen Tunnel unter dem Meer? Es war eine riesige Freude für mich, zu diesem großartigen Projekt beitragen zu dürfen. Ein gewaltiges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass man keine großen Maschinen einsetzen konnte. Die Werkzeuge, die im unterirdischen Teil des Museums zu besichtigen sind, wirken eher zierlich. Schaufeln und Hacken, Presslufthämmer und dünne Dynamitstangen sind dort zu sehen, eine schmalspurige Arbeitsbahn, ein paar Loren mit Abraum. Museumsdirektor Kudo zeigt auf ein leiterartiges Röhrengeflecht. Es mussten ja von beiden Seiten jeweils drei Tunnel gegraben werden. Der Pilottunnel, der Versorgungstunnel und schließlich die Hauptröhre, die alle 600 Meter durch Querverbindungen mit den anderen verbunden ist. Sehr langsam und sehr vorsichtig wegen der Gefahr des Wassereinbruchs. Der Fahrtunnel, in dem heute die Züge rauschen, liegt nur 400 Meter vom unterirdischen Museum entfernt, hinter einem Maschendrahtzaun. Davor ein paar Dutzend Fahrräder. Auf denen strampeln jeden Tag Inspektoren durch die Röhre und kontrollieren ihren Zustand. Shuichi Hattori sagt: Der Tunnel selbst altert nicht, aber die Ausrüstung, Wasserpumpen, Beleuchtung, Elektrik, das wird mit der Zeit brüchig. Das muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Der eigentliche Fahrtunnel, in dem zwei Schienenstränge nebeneinander Platz finden, misst 9,7 mal 7,8 Meter. Er wurde nicht in einem Rutsch, sondern in sieben Segmenten und mühevoller Handarbeit ausgekratzt. 58 Mann pro Meter waren nötig. Deswegen die lange Bauzeit, deswegen die hohe Zahl von Arbeitern. An jedem Ende des Tunnels waren bis zu 1000 Leute im Einsatz. Sie lebten hier über Jahre mit ihren Familien. Das heißt, es gab Schulen, Geschäfte und Krankenhäuser in den Siedlungen. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Anfang 1983 wurde die Versorgungsröhre durchschlagen. Der Durchstich des Haupttunnels gelang am 10. März 1985. Das Fernsehen übertrug das Ereignis. Drei Jahre später, am 13. März 1988, wurde der längste unterseeische Tunnel der Welt eröffnet. Für das Projekt waren ursprünglich 10 Jahre angesetzt und Baukosten von 200 Milliarden Yen kalkuliert worden. Das sind heute ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Am Ende waren es 24 Jahre und 3,5-mal so viel Geld. Betrieb, Wartung und Reparaturen verschlingen weitere Millionen. Doch wer wollte daran sparen? An der dünnsten Stelle trennen den Tunnel nur 100 Meter Gestein vom Grund des Meeres. Darüber türmt sich 140 Meter hoch der Pazifik. Obwohl noch immer 20 Tonnen Wasser pro Minute abgepumpt werden müssen, gilt das Bauwerk als stabil. Sonst hätte man es wohl kaum einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt. Seit dem 26. März 2016 saust nun auch der Schnellzug Shinkansen durch den Seikan-Tunnel. Allerdings mit gebremstem Schaum. Die üblichen 200 bis 300 Kilometer pro Stunde können die sogenannten Bullet Trains im Tunnel nicht fahren. Bei 140 ist Schluss. Sonst würde der Luftdruck in der langen Röhre zu hoch.
Ladies and gentlemen, welcome on board the Hokkaido Shinkansen. This is a Hayate Super Express bound for Shin-Hakodate Hokuto with stops at Okutsugaru Imabetsu, Kikonai and Shin-Hakodate Hokuto.
Vom Riesentunnel unter der Meeresoberfläche gehen wir jetzt in die größten unterirdischen Labore der Welt. Die liegen 1400 Meter unter der Erde im Gran Sasso-Massiv in Italien. Nach etwas ganz Winzigem, nach Elementarteilchen, forschen dort rund 950 Wissenschaftler aus 32 Ländern. Jan-Christoph Kitzler hat ihnen einen unterirdischen Besuch abgestattet.
Im Gran Sasso-Massiv, den höchsten Bergen des Apennin, würde man mit allem rechnen, nur nicht mit einem Hightech-Labor. Doch die Forscher haben sich hier eingegraben, 3 riesige Hallen und ein langes Tunnelsystem haben sie hier in den Berg geschlagen. Auf einer Fläche von zusammen 17.000 Quadratmetern wird Spitzenforschung betrieben. Wir sind unterwegs mit einem, der schon lange dabei ist.
Also mein Name ist Matthias Juncker. Ich bin festangestellter Technologo, also technikorientierter Wissenschaftler, am Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Bin hier seit meiner Promotion im Jahr 1993 und bin technisch verantwortlich für die Lunar-Beschleunigeranlage hier im Untergrundlabor vom Gran Sasso.
Man kommt recht unspektakulär hinein. In einem langen Tunnel der Autobahn zwischen L'Aquila und Rom gibt es eine Ausfahrt, ein großes Tor geht auf und dann muss man Helme aufsetzen. Überall summt und surrt es, große Lüfteranlagen sorgen für das richtige Klima unter Tage. Und auch einige der rund 15 Experimente, die hier gleichzeitig laufen, machen Krach, denn eigentlich muss immer irgendetwas auf, um oder abgebaut werden.
Wir haben hier im Labor 1000 Wissenschaftler ungefähr, die hier ihre Forschung betreiben. Von diesen 1000 Wissenschaftlern sind 4 oder 5 Staff vom Labor, alle anderen kommen von außerhalb. Die Hälfte aus Italien. 160 ungefähr aus Deutschland, 160 ungefähr aus den USA und die anderen aus anderen europäischen, aber auch nicht-europäischen Ländern wie Japan, China und so weiter.
Deshalb sind die Experimente immer auch Experimente der Völkerverständigung. Aber nicht alle Wissenschaftler sind immer hier. Matthias Juncker zum Beispiel bekommt seine Daten auch ganz bequem in sein Büro oben am Berg. Hier unten muss er eigentlich nur noch dann nach dem Rechten schauen, wenn irgendetwas nicht läuft oder wenn etwas umgebaut werden muss. Während seiner Promotion war er 2 Jahre jeden Tag hier unten. 3 große Themen treiben die Wissenschaftler um: Neutrinophysik, dunkle Materie und Astrophysik. Manche Experimente erinnern an die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Die Forscher versuchen, Teilchen nachzuweisen, die sich nur äußerst selten zeigen. An anderer Stelle versucht man zu verstehen, was im Inneren von Sternen wie der Sonne passiert. Eine der Sonderbarkeiten ist, dass man, um Vorgänge im Weltall zu verstehen, tief unter die Erde muss. Denn nur da gibt es Schutz vor der sogenannten kosmischen Strahlung, denn die Teilchenschauer, die von der Sonne auf die Erde niederregnen, können so manches Ergebnis verfälschen.
Und dieser Untergrund, der ist auf der einen Seite interessant zur wissenschaftlichen Forschung, er ist aber störend, wenn man Experimente machen will, die wenige Ereignisse produzieren. Also Neutrino, das sehr schwach wechselwirkt, dunkle Materie ist noch viel schlimmer, aber selbst bestimmte Bereiche der nuklearen Astrophysik, also wo man versucht, kernphysikalische Experimente aus Sternen im Labor zu untersuchen, selbst in diesen Situationen stellt kosmische Strahlung ein Hindernis dar. Was man macht, ist, man geht unter Tage und benutzt den Berg als große Abschirmung.
In einem der Tunnel steht ein Schrank mit Bleibarren, die Unterwasserarchäologen vor Sizilien und Sardinien aus dem Meer geholt haben. Blei aus der Zeit um Christi Geburt, das mit römischen Schiffen untergegangen war. Weil es Jahrtausende auf dem Grund des Meeres lag, ist es weniger radioaktiv und deshalb besonders gut geeignet für manche Experimente. Mal sind die Experimente große, komplizierte Anlagen, mal etwas kleiner, aber alle versuchen, die Messungen so gut es geht abzuschirmen. Das Cuore-Experiment zum Beispiel, bei dem Forscher aus Italien, den USA und China zusammenarbeiten, benutzt den kältesten Kubikmeter, den es auf der Welt gibt, sagt Simone Coppello, ein junger Physiker aus Genua. Der Kälteregler ist vor kurzem fertig geworden. Wir haben ihn unter 10 Millikelvin gebracht. Das war technisch gesehen das Schwierigste. Bald installieren wir die Kristalle im Inneren. Jetzt machen wir noch die letzten Arbeiten aus. Die ersten Daten wollen sie in ein paar Monaten sammeln. Seit Mitte der 80er Jahre läuft hier die Forschung unter Tage. Es gibt noch andere solcher unterirdischer Labore auf der Welt, aber das unter dem Gran Sasso in den Abruzzen ist das größte und das vielfältigste. Experimente hier haben ihren wichtigen Anteil an Nobelpreisen im Bereich der Neutrinophysik. Matthias Juncker ist auch deshalb schon so lange hier, weil hier Forschung betrieben wird, die vorne dran ist, wie er sagt. Der Teilchenbeschleuniger, den er betreut, gehört dazu.
Es ist natürlich erstmal interessant zu verstehen, was in der Sonne vorgeht. Das ist der Stern, der im Prinzip das Leben auf der Erde am meisten bestimmt. Ein Teil von unserer Forschung trägt dazu bei, den Big Bang besser zu verstehen. Und wir haben mit kleinen Messungen hier drin auch schon dazu beigetragen, das Alter vom Universum ein bisschen besser zu verstehen. Also ein paar Milliarden nach hinten zu verschieben. Das Universum ist älter, als man vor ein paar Jahren noch gedacht hat.
Und schon bald kann Matthias Juncker dem Ganzen noch besser auf den Grund gehen. Ab 2018 wird er einen großen Teilchenbeschleuniger in Betrieb nehmen, den größten in einem unterirdischen Labor. Für Teilchenphysiker gibt es also weiter viele gute Gründe, zum Gran Sasso zu kommen, in das Labor, 1400 Meter tief im Berg.
Das war's für heute aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht es wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.